ARD Sounds.
Man muss schlicht konstatieren, dass die Lage sehr, sehr ernst ist und dass wir in einer Situation sind, dass die Gefahr eines großen Krieges steigt.
Das sagt linken Politiker Dietmar Bartsch zur aktuell sehr schlechten Stimmung zwischen Russland und Deutschland.
Außenminister Wadefuhl bedauert die Schließung des Goethe-Institutes in Russland.
Nach Angriffen auf die Stromversorgung gibt es in Deutschland weiter eine Debatte über besseren Schutz.
Was tut die Politik, um uns besser vor Sabotage und Anschlägen zu schützen? Unsere Korrespondentin in Berlin, Birte Sönnigsen, klärt uns auf.
In Dänemark warnt der Geheimdienst die Bevölkerung vor russischen Sabotageplänen.
Und auch in Rumänien fühlen sich viele Menschen durch die hybride Kriegsführung Russlands bedroht.
Hallo, ich bin Katharina Jetter aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update, am 3. September um 16 Uhr. Die deutsch-russischen Beziehungen, die sind auf einem neuen Tiefpunkt. Wie kam es dazu, Katharina? Kannst du uns das noch mal kurz zur Erinnerung zusammenfassen?
Ja, gern. Vor 2 Tagen macht die Bundesregierung Russland offiziell für den vereitelten Drohnenanschlag am Flughafen Leipzig verantwortlich. Russland ist empört und weist das zurück. Deutschland schließt das Generalkonsulat in Bonn, verschärft die Einreisekontrollen für russische Bürger und erhöht den Druck auf die russische Schattenflotte. Russland wiederum schließt die Goethe-Institute in Moskau, St. Petersburg und Nowosibirsk. Und diesen Fakt hat Außenminister Johann Wadefuhl heute noch einmal bedauert.
Ja, und der Außenminister hat sich heute in Weimar mit den Außenministerkollegen Frankreichs und Polens getroffen.
Genau, die Hauptthemen des Treffens, dieses sogenannten Weimarer Dreiecks, waren hybride Bedrohungen in Europa, der russische Angriffskrieg in der Ukraine und eine Reform der EU-Außenpolitik. Wadefuhl hat sich aber auch zur angekündigten Schließung der Goethe-Institute in Russland geäußert. Nicole Markwald berichtet.
Johann Wadefuhl sagte in Weimar, er bedauere, dass Russland diesen Schritt gegangen ist. Das Goethe-Institut habe auch in Russland eine wichtige Funktion als Kulturbrücke übernommen. Deutschland sei immer bereit für einen Dialog, unter der Voraussetzung, dass Russland den Krieg in der Ukraine beende und Attacken jeder Art unterlasse, erklärte der Bundesaußenminister. Mit seinem französischen und polnischen Amtskollegen betonte er den Wert des regelmäßigen Austauschs. Die drei Länder seien Freunde, Partner und Alliierte im Herzen Europas.
Als die Sowjetunion zusammenbrach, eröffnete sich für uns in Europa, in der NATO sowie auf dem Weg zur Europäischen Union von heute die historische Gelegenheit, enger zusammenzuwachsen. Diese Chancen haben wir genutzt. Als Staaten, als Menschen, als Gesellschaften.
Anlass des Treffens war der 35. Geburtstag des Weimarer Dreiecks.
Kritik an den Strafmaßnahmen Deutschlands gegen Russland kommt ja von der AfD, vom BSW und von den Linken. Und deren Abgeordneter Dietmar Bartsch hat heute im WDR gesagt, er sehe die Gefahr, dass sich dadurch der Krieg ausweiten könnte.
Man muss schlicht konstatieren, dass die Lage sehr, sehr ernst ist. Und dass wir in einer Situation sind, dass die Gefahr eines großen Krieges steigt. Denn es ist ja nicht nur in Anführungsstrichen dieses vermeintliche Attentat in Leipzig, sondern es gibt auf die Energieversorgung in Brandenburg, auch in Nordrhein-Westfalen, auf Umspannwerke Anschläge. Es gibt die in Dänemark und in Norwegen. Und das alles bereitet mir große Sorge. Und es ist auch so, dass es natürlich die Menschen verunsichert. Die Menschen sind zu Recht beunruhigt. Und es gibt leider auch diejenigen, die von dieser Unsicherheit profitieren. Ich kann nur ganz klar sagen. Nun kann man ja sagen, wir müssen eskalieren. Und ich finde, dass da der Bundeskanzler Herr Merz mit Worten sehr eskaliert hat. Wenn er sowas sagt wie, die werden bezahlen, dann ist das die falsche Wortwahl.
Nicht nur der Drohnenanschlag am Leipziger Flughafen beschäftigt uns weiter. Zur Verunsicherung tragen aktuell auch Anschläge auf 2 Umspannwerke in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen bei. Die sind ja beide am Dienstag passiert. NRW-Innenminister Herbert Reul hat dazu gesagt, ein Umspannwerk ist ein Nervenzentrum für unseren Alltag. Wer da rangeht, der greift unser Land an. Und weiter hat er gesagt, wir prüfen 2 Richtungen, fremdstaatlich gelenkte Sabotage und Linksextremismus. Heute Nacht wurden außerdem Brandsätze auf eine Münchner Baustelle geworfen. Das Bayerische Landeskriminalamt, das vermutet einen Anschlagsversuch auf ein Rüstungsunternehmen in der Nachbarschaft.
Die Anschläge in Deutschland häufen sich ja gerade. Das zeigt auch ein internes Lagebild des Bundeskriminalamts, das WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung vorliegt. Welche Zahlen stehen denn da drin?
Nach dem Bericht gab es in diesem Jahr schon mehr als 160 sogenannte Sabotage-Verdachtsfälle. Außerdem sollen die Polizeien in Bund und Ländern mehr als 100 Straftaten mit Bezug zu Spionage festgestellt haben. Auch die Zahl verdächtiger Drohnensichtungen bleibt nach dem Bericht auf einem hohen Niveau.
Gut, das sind jetzt die Zahlen für das ganze Jahr. Aber auffällig ist, dass in den letzten Tagen doch eine besondere Häufung ähnlicher Vorfälle stattgefunden hat. Nun müssen diese Ereignisse nicht zwingend miteinander zu tun haben.
Ja, und sie müssen auch nichts mit der Wahl in Sachsen-Anhalt am Sonntag zu tun haben.
Aber es kommt trotzdem ein Aber. Sie hinterlassen nämlich trotzdem bei vielen ein mulmiges Gefühl. Und ja, die Frage, wie können wir uns in Zukunft besser schützen? Was tut die Politik da zum Beispiel?
Da müssen wir ein bisschen zurückgehen. Bundesinnenminister Dobrindt hat die Bedrohungslage für Deutschland im Juli ja schon hochgestuft. Seitdem spricht er von einer hohen Gefährdungslage. Deutschland müsse jederzeit mit dem Risiko von Anschlägen rechnen. Und das Bundesinnenministerium stuft auch die kritische Infrastruktur in Deutschland grundsätzlich als stark gefährdet ein. Jetzt hat es die Anschläge auf die Stromversorgung gegeben und die politischen Reaktionen, die haben nicht lange auf sich warten lassen und die fasst jetzt unsere Hauptstadtkorrespondentin Birte Sönnigsen für uns zusammen.
Die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Irene Mialitsch, die wirft Innenminister Dobrindt schwere Versäumnisse beim Schutz der kritischen Infrastruktur vor. Sie sagt, dass Deutschland nur sehr unzureichend vorbereitet sei und fordert den Innenminister auf, eine bisher fehlende Verordnung vorzulegen, mit der konkreter geregelt werden soll, welche Unternehmen sich wie konkret schützen müssen. NRW-Innenminister Herbert Reul von der CDU hat jetzt nochmal eine Debatte wieder befeuert, welche Rechte Betreiber von kritischer Infrastruktur bekommen sollen. Er fragt zum Beispiel, dürfen die in Zukunft eine eigene Drohnenabwehr haben? Eine Frage, die sich für ihn jetzt nochmal stellt. Bisher ist aber nicht vorgesehen, dass Kritisbetreiber Drohnen selbst einfach abwehren dürfen.
Soweit also die politischen Reaktionen. Aber es gibt ja auch schon eine veränderte Gesetzgebung. Der Bundestag hat in diesem Jahr das Kritis-Dach-Gesetz verabschiedet. Worum geht's da?
Das Gesetz, das ist im März in Kraft getreten und mit dem Gesetz soll die kritische Infrastruktur besser geschützt werden. Um das nochmal anschaulich zu machen, da geht's zum Beispiel um Energieversorger, um Wasserwerke, um Banken, um Krankenhäuser oder Telekommunikationsanbieter. Und die Unternehmen haben durch das Gesetz zum ersten Mal bundesweite Vorgaben bekommen, die sie erfüllen müssen, um sich vor Angriffen zu schützen oder vor Sabotage.
Das heißt also auch, dass sich vorher jedes Unternehmen selbst entscheiden konnte, was es machen wollte.
Ja, genau. Die Unternehmen, die konnten weitgehend selbst entscheiden, wie viel Geld und Personal sie in die Sicherheit investieren wollten. Und mit diesem neuen Gesetz hat Deutschland jetzt übrigens um Jahre verspätet eine EU-Vorgabe umgesetzt.
Aber kann denn durch dieses Gesetz überhaupt verhindert werden, dass es zu Anschlägen kommt oder zu so umfassenden Stromausfällen, wie wir ihn jetzt Anfang des Jahres in Berlin zum Beispiel gehabt haben?
Ja, dazu nochmal eine Einschätzung von Birte Sönnigsen.
Absolute Sicherheit, die wird es nicht geben. Dafür wird auch dieses Gesetz nicht sorgen. Es kann nicht jedes Stück kritische Infrastruktur geschützt werden, wenn wir alleine an tausende Kilometer Stromleitung, Unterseekabel, Pipelines, Schienen denken. Grundsätzlich kann das Gesetz aber dazu beitragen, dass die Anlagen besser geschützt werden. Ob das aber wirklich ausreicht, das wird sich erst in der Praxis beweisen müssen. Ein zentraler Kritikpunkt von Fachleuten ist seit langem, dass das Gesetz viele Details jetzt noch gar nicht konkret regelt. Zum Beispiel, welche Vorgaben die Betreiber von kritischer Infrastruktur denn genau bekommen? Müssen die nur Pläne aufschreiben oder müssen die bestimmte Szenarien auch regelmäßig üben, damit sie dann eben im Notfall auch wissen, was zu tun ist? Was gilt für Stromnetzbetreiber? Was gilt für Wasserwerke ganz konkret? Das sieht das Gesetz so noch nicht vor. Das soll erst in einer Verordnung geregelt werden. Aber da gibt es bisher erst einen Entwurf. Die hat das Bundesinnenministerium also auch noch nicht endgültig vorgelegt.
Katharina, kannst du dich noch erinnern, das ist jetzt ein Jahr her, dass Bundeskanzler Merz einen Satz gesagt hat, der ja jetzt aktueller denn je scheint, ein Satz bezogen auf die zunehmenden hybriden Bedrohungen durch Russland.
Meinst du den Satz, wir sind nicht im Krieg, aber wir leben auch nicht mehr im Frieden?
Ganz genau den, ja.
Ja, den Satz würden gerade wohl auch viele Dänen unterschreiben, vor allem, weil sie aktuell durch eine Warnung ihres Geheimdienstes PET aufgeschreckt wurden. Der warnt vor konkreten russischen Sabotageplänen im Land. Das hat der Chef der Spionageabwehr der Zeitung Berlinske gesagt. Ziel der Sabotage soll vor allem die dänische Rüstungsindustrie sein, vor allem Unternehmen, die Waffen und Ähnliches für die Ukraine herstellen. Mehr dazu von Arne Bartram aus Stockholm.
Der dänische Geheimdienst geht davon aus, dass Russland unter anderem Brandstiftungen plant. Das Hauptziel sei, Lieferungen an die Ukraine zu stoppen. Gleichzeitig solle Angst verbreitet werden, damit Dänemark die Unterstützung für die Ukraine zurückfährt. Normalerweise äußert sich der Geheimdienst PET nicht zu Sabotageplänen. In diesem Fall sei die Auswahl der Ziele und die Vorbereitungen aber so konkret, dass man die Öffentlichkeit warnen wolle. Russische Geheimdienste versuchen laut PET außerdem, ganz normale Dänen für ihre Operationen anzuwerben, etwa um Fotos oder Videos von Unternehmen und Anlagen zu machen. Diese Informationen könnten später für Sabotage genutzt werden. Als Reaktion hat der dänische Industrieverband DI relevante Unternehmen aufgefordert, ihre Sicherheitsvorkehrungen zu überprüfen.
Und zum Schluss schauen wir nochmal auf die sicherheitspolitische Situation in Rumänien. Das Land haben wir hier im Podcast nicht so oft auf dem Zettel, aber das NATO-Land hat eine gemeinsame Grenze mit der Ukraine und dort gibt es jetzt vermehrt russische Drohnenangriffe, oder?
Ja, Russland hat 2026 mehr Drohnenangriffe in dieser Grenzregion ausgeführt als in allen vorigen Kriegsjahren zusammen. Eine Konsequenz daraus ist, dass immer wieder Drohnen in den rumänischen Luftraum eintreten. Rumänien wehrt sich dagegen und versucht, die Drohnen seit diesem Sommer konsequent abzuschießen. Weil das aber nicht immer gelingt, leben die Menschen in der Grenzregion in großer Sorge. Unser Korrespondent David Freches war für uns dort unterwegs.
Dieses Geräusch ist ein Zeichen dafür, wie sich die Realität für viele Menschen im Osten Rumäniens an der Grenze zur Ukraine verändert hat. Es ist eine Alarmmeldung, die vor diesem Geräusch warnt. Dem Geräusch einer Drohne, die in den rumänischen Luftraum eindringt. Seit Kriegsbeginn hat es, Stand Anfang September, 44 solcher Fälle gegeben. Aber 25 Mal ist das alleine schon in diesem Jahr passiert. Vor allem im Sommer hat es sich zuletzt gehäuft. Russische Drohnen würden oft auf die Häfen in Reni und Ismail zielen, heißt es aus dem Verteidigungsministerium in Bukarest. Und daraus resultierten auch die Luftraumverletzungen, sagt Verteidigungsminister Radu Miruza. Das ist eine Botschaft speziell für Russland. Wenn sie eine Drohne einsetzen, dann sind sie auch für den Weg verantwortlich, den diese Drohne zurücklegt. Sie darf nicht in unseren Luftraum eindringen. Rumänien hat das lange Zeit nur beobachtet und kritisiert, die Taktik aber angepasst. Die Drohnen werden jetzt nach Möglichkeit abgeschossen. Interessant ist, was danach passiert, sagt Aman Goshu. Er ist Professor für russische Politik an der Universität in Bukarest. Es sind russische Drohnen, das ist ganz klar. In zwei Fällen wurde auch der russische Botschafter ins Außenministerium bestellt. Und kurz danach hat die russische Seite in den sozialen Medien geleugnet, dass es ihre Drohnen waren. Die Taktik dahinter sei, als erstes können sie ukrainisches Gebiet treffen, aber vorher der Ukraine ausweichen, weil sie durch rumänischen Luftraum fliegen. Und sie können so das politische Leben in Rumänien beeinflussen. Drohnen sind ein sehr sensibles Thema. Das hat Krisenpotenzial in Rumänien wegen der Medien, wegen der politischen Parteien. Auf Social Media würden nach einem Abschuss in entsprechenden Kommentarspalten oft Zweifel gesät, es könne sich auch um ukrainische Drohnenteile handeln. Gleichzeitig liegt in aktuellen Wahlumfragen die AU-Partei mit rund 35-40% auf Platz 1. Diese Rechtsaußen-Oppositionspartei lehnt eine weitere militärische Unterstützung der Ukraine ab, kritisiert die EU-Politik gegenüber der Ukraine und auch bestimmte EU-Sanktionen gegen Russland. Diese kremlnahen Diskurse würden verfangen, weil es in dem korruptionsgeplagten Rumänien generell viel Misstrauen in politische Parteien und Institutionen gäbe. Es ist ein Handbuch, um die Politik zu destabilisieren. Der Kampf gegen die Korruption ist der Kampf gegen russischen Einfluss. Nicht nur in Rumänien weiß Russland, wie man korrupte politische Netzwerke nutzt. Der Verteidigungsminister Radu Miruța sagt deshalb, gegen eine hybride Bedrohung könne sich Rumänien noch nicht so wehren wie gegen die Drohnen.
It's not something that should be accepted.
Es sollte nicht akzeptiert werden, wenn es Tausende von Fake-Accounts gibt, die von einer KI verwaltet werden und falsche Informationen über die Regierung verbreiten, über den Krieg oder eine Beteiligung daran. Wir sollten etwas dagegen tun. Eine technische Lösung innerhalb der sozialen Plattform als gemeinsame Sichtweise darauf, zumindest in den Ländern der EU.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Katharina Jetter aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.